Wie wir immer wieder uns sagen und auch hören, Missionsarbeit ist wichtig. Aber es muss eine Missionsarbeit sein, die der Herr steuert. Das haben wir auch in der Apostelgeschichte schon erfahren. Er sendet Leute. So wie wir das gesehen haben bei Silas. Silas blieb einfach zu Jerusalem. Eigentlich ohne Grund. Der Grund wird nicht genannt. Aber Gott hat ihn dorthin gesandt und dort behalten, weil er ihn bereits im Vorfeld schon dazu ausersehen hat, später mit dem Apostel Paulus die zweite Missionsreise anzutreten. Und so arbeitet der Herr bis auf den heutigen Tag. Nicht jede Form der Missionstätigkeit ist eine geistliche, sondern nur die, die der Herr selber in Szene setzt. Und so lesen wir auch heute weiter in der Apostelgeschichte 16, Jesus in Philippi. Der Apostel und seine Mitarbeiter fuhren von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Schabbat gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem ganzen Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Wir hatten ja zuvor betrachtet, dass der Apostel Paulus in seinem guten Eifer der Mission viele Stellen aufsuchen wollte, wo der Herr gesagt hat, nein, da komme ich nicht mit. Deine Gedanken sind gut, die Leute brauchen auch das Evangelium dort in Asien. Aber ich bestimme, was gemacht wird. Das hat uns deutlich gemacht, wir können nicht einfach losrennen und irgendetwas tun, in der Hoffnung, der Herr wird schon damit zufrieden sein, sondern es muss alles in der Abhängigkeit von ihm geschehen. Wenn wir an einen Ort gehen, wo er uns nicht hinsendet, arbeiten wir vergebens. Das ist dann, wie haben wir uns das gesagt, Schaumschlägerei. Man macht viel und es kommt nichts dabei heraus. Gehen wir aber an diesen Ort, wo der Herr uns ganz persönlich hinruft, so wie den Apostel Paulus, wo es heißt, geh nach Mazedonien, nicht nach Asien, nach Mazedonien, nach Europa, dann ist der Herr dabei. Und er hat die Lydia sogar schon zuvor dahin gesandt, denn die stammte ja gar nicht aus Philippi, die kam nämlich aus Thyatira. Aber er hat sie dahin gesandt, um ihr dort mit dem Evangelium zu begegnen und sie als erste Frau in Europa einzusetzen, dass Gemeinde gegründet werden konnte. Sie war die erste Frau in Europa. So handelt der Herr. Das Erntefeld ist wohl weiß zur Ernte. Es ist vorbereitet und reif. Aber die Jünger Jesu mussten auch immer wieder neu erkennen und somit ja auch die Apostel, die ausgesandt worden sind, dass die Ausbreitungsart des Evangeliums der Herr selber in seiner Hand hält. In Johannes 4, Vers 38 sagte der Herr zu seinen Jüngern: Ich habe euch dahin gesandt zu schneiden, was ihr nicht gearbeitet habt. Also er wollte sagen, ihr könnt da gar nichts mehr ausrichten, etwas Grundlegendes. Ich habe gearbeitet und ihr sammelt nur ein. Ihr sammelt nur ein. Ihr arbeitet in der Weise nicht, dass ihr was schafft, sondern ich habe es geschafft und ich sende euch hin, um jetzt die Gaben einzusammeln. Das ist diese Abhängigkeit von dem Erlöser, von unserem persönlichen Erlöse Herr, was willst du, dass ich tun soll? Auch das musste ja der Apostel Paulus erst lernen. Ich habe euch also gesandt, das zu schneiden, was ihr nicht gearbeitet habt. Dieses Bild kommt mir da in den Sinn von einer Entenjagd. Es gibt ja Jäger, die schießen manchmal Wildenten. Und dann haben die einen Hund dabei. Ja, der schießt die Ente nicht. Aber der rennt los und holt die geschossene Ente einfach. Aber das Lob hat ja nicht der Hund, sondern der Jäger, der die Ente getroffen hat und hat sie dann, ich habe gearbeitet und jetzt schicke ich dich dahin, dass du die Ente holst. So müssen wir uns das vorstellen. Das sehen wir. Manchmal denken wir, oh, ich habe jetzt hier die Ente gefangen und gemacht und getan. Nein, das hat alles der Herr vorbereitet. Wir kommen nur in seine Arbeit, die schon fertig ist. Und er sendet uns nun, hol mal das, was ich dort schon zubereitet habe. Und so konnte Jesus auch in seinem hohen priesterlichen Gebet bereits für die Leute bitten, die dann im Auftrag, in seinem Auftrage, die Jünger, die das Evangelium sagen, an ihn glauben werden. Für die bitte ich mal gleich. Die Jünger kannten überhaupt keinen von denen. Aber schon gebeten, ja, dass die auch reingeholt werden. Die dann, wenn ich die Jünger sende und ihnen das Wort gebe und sie das Wort sagen, auch dann an mich glauben. So einfach ist das. Es entlastet mich ganz persönlich immer wieder aufs Neue, weil ich auch für mich dann merke, dass es nicht auf mich ankommt, ob Seelen selig werden. Und es erinnert mich immer wieder an eine Israel-Reise mit jungen Leuten, wo ein Mädchen verzweifelt zu mir kam und sagt, ja, aber es steht doch geschrieben, wenn ich da nicht den Leuten das sage, wird ihr Blut von meiner Hand gefordert, steht im Propheten Hesekiel, sagt, du bist nicht Hesekiel. Du bist nur ein Diener, wenn der Herr dich dahin sendet, dass du reden sollst, dann rede, ansonsten geh lieber nicht hin. Das ist eine ganz andere Aufgabe. Wir gehen nur an den Platz, den Gott schon bereitet hat. Ist alles schon fertig, ich schicke euch hin, holt die Ernte ein. Ja? Und diejenigen, für die Jesus gebeten hat, denen soll begegnet werden. Aber weil keiner von uns diese Menschen kennt, sind wir darauf angewiesen, dass der Herr uns zu diesen Menschen führt. So der Apostel Paulus auch. Er war ja ein gewaltiger Apostel. Aber wir sehen auch anhand dieser Apostelgeschichte, wie abhängig er war von der Führung des Herrn. Er wäre glatten, verkehrten Missionsweg gegangen, wenn der Herr nicht gesagt hat, nein, nein. Zweimal musste der Herr Nein sagen. Zweimal hat das versucht, der Apostel Paulus, ja, die Menschen dort in Asien zu bekehren. Nein, nein, du gehst dahin, wo ich was vorbereitet habe. Missionsarbeit ist also nur eine Mitarbeit an dem Ort, an dem Platz in dieser Weise, wo der Herr selber gearbeitet hat. Und darum auch einige Worte aus Psalmen. David musste das auch immer wieder neu lernen, diese Abhängigkeit von dem lebendigen Gott zu suchen, nicht eigenmächtig zu werden. Wir kennen ja auch die Geschichte von David, wo er dann manchmal so ausgeschert ist und dann kam es nicht gut. Dann kam es gar nicht gut. Aber solange er eng am Herrn blieb und soll ich angreifen, soll ich das tun, dann bekam er die richtige Antwort und konnte losgehen. Einige Psalmworte, wo der Herr zu ihm sprach und auch zu uns. Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen. Ich will dich mit meinen Augen leiten, sagt der Herr. Ich will das tun. Und Psalm 25, 9, er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Ja, das sind also Lernprozesse, die zum Beispiel ein Paulus oder auch mancher sehr stark für Gott kämpfender Israeli nicht so schnell Intus kriegt. Ja, wir sind für Gott, wir machen was für Gott, ja, und vieles, nicht? Und später ja natürlich die Kreuzritter ja auch, die wollten ja auch für Gott, ja, kämpfen. Aber haben sie alles falsch gemacht. War nichts richtig davon. Ja? Also wir merken, wie demütig wir sein müssen und uns abhängig machen müssen vom Herrn. Deswegen bat auch David, so in Psalm 25, 5, leite mich in deiner Wahrheit. Oder Psalm 27, 11, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn, bitte, bitte. Oder Psalm 31, 4, du bist doch mein Fels und meine Burg, um deines Namens willen wollest du mich leiten. Ich brauche diese Leitung. Und aus dieser Demutshaltung heraus, und das wollte der Apostel Paulus dann auch immer mehr lernen, konnte David auch in Psalm 139 sagen, erforsche mich, Gott, erfahre mein Herz, prüfe mich, schau doch bitte mal nach, ob ich auf richtigem Weg bin. In der Vorbereitung habe ich mir auch so gedacht, frage ich denn das immer? Oder gehe ich einfach einen Weg, weil ich den gerade für gut empfinde? Ja, man kann ja Missionswege gehen, ach, das wäre auch schön und das machen wir noch und das jenes. Frage ich überhaupt den Herrn danach, ob das sein Weg ist? Hier in Psalm 139 bat dann David und sagt, bitte erforsche mich, prüfe mich. Siehe, ob ich auf bösem Wege bin, leite du mich auf ewigem Wege. Ich kann das nicht so genau kontrollieren. Du musst über mich entscheiden, sonst laufe ich doch vergebens. Der erste Punkt, in alle Welt sollte das Evangelium ja gehen. Nicht nur in Israel bleiben, nicht nur drumherum, sondern auch nach Europa bis ans Ende der Welt. Paulus erfuhr mit Silas und Timotheus und auch Lukas dabei, dass der Herr sein Wort immer in die Tat umsetzt. Nämlich diese Worte, gehet hin in alle Welt. Das kriegt er plötzlich mit. Nicht nur gehet hin, sondern in alle Welt. Ah, da müssen also andere Länder offenbar auch noch berücksichtigt werden. Andere Kontinente, in alle Welt. Und auch dieses Wort der Führung, die der Apostel Paulus hier erlebte, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Auch geografisch, also nicht nur bis zum Schluss der ganzen Weltgeschichte, sondern geografisch bis ans Ende der Erde. Ich bin dabei. Geht hin. Es geht mit mir immer weiter. Nicht wie ihr denkt. Also wir gehen da einfach mal zurück. Das sind ja alles Beispiele, die auch uns immer wieder neu bewusst werden, wie wir handeln sollen. Paulus wollte nicht nach Europa. Vielleicht irgendwann später mal hätte er sein können, aber jedenfalls hatte er es nicht vor. Aber das Wort in alle Welt musste auch bestätigt werden. Und wenn in alle Welt, dann mit mir, sagt der Herr. Ich bin dabei. Ja? Das sind die Bewegungen in der Gemeinde Jesu. Für die damalige Zeit war ja die Fahrt bis Troas, also von Jerusalem aus gesehen, bereits ja schon eine halbe Weltreise. Es ging ja nicht mit dem ICE so, ja, wie es heute ist, oder mit dem Flugzeug mal schnell, sondern da war man ja lange unterwegs. Und es hätte ja auch schon bedeuten können, bis ans Ende der Welt. Aber der Herr meint die ganze Welt. Und ich gehe weiter. Deswegen gehe ich jetzt mit dir nach Europa. Von Troas über Samothrazien und Neapolis führte der Weg dann direkt nach Philippi. Und Philippi war ja eine besondere Stadt, damals im Römischen Reich. Es war eine Freistadt. Eine Freistadt, die also nicht nach Rom Steuern bezahlen musste. Die das Geld in der Stadt behalten konnte. Womit hing das zusammen? In dieser Freistadt, denn schon 42 Jahre vor Christi Geburt ist es dem Marcus Antonius und Octavian gelungen, den römischen Feldherren, die Cäsarmörder, den Brutus und Cassius, dort in Philippi zu schlagen, zu besiegen. Und aufgrund dessen erhob als Erinnerung an diese wichtige Tat, Kaiser Augustus, diese Stadt zur Freistadt. Also wir können uns vorstellen, dass das eine Stadt war, wo ein starker Handel betrieben worden ist, weil eben keine Steuern an Rom gezahlt werden musste. Diese Stadt war überwiegend von Römern besiedelt, aber auch von Griechen. Und von solchen Leuten, die in dieser Stadt oder im Stadtstaat geboren worden sind. Es fand aber zugleich, und das müssen wir auch sehen, gerade in dieser Stadt, in Mazedonien, ein unglaublich großer Götzendienst statt. Denn die Leute, die dort lebten, huldigten ihren Göttern, den römischen und auch den griechischen Göttern, obwohl diese immer dieselben Götter waren, die hatten unterschiedliche Namen, ja, aber die waren immer dieselben Götter. Und da gab es viele Altäre. Und genau dort wollte Gott ansetzen. So wie er ansetzte, als auf der zweiten Missionsreise Paulus genau an diesen Ort zurückgeführt worden ist, wo er gesteinigt worden ist. Nicht da, wo es so leicht ist. Nein, in die Höhle des Löwen wurde er geschickt, um die dort entstandene Gemeinde zu trösten und weiterzuführen. Und so wurde er plötzlich auch genau in diese Stadt des großen Götzendienstes geführt. Aber zweitens, wir fanden darin nun doch einen kleinen Ort, wo Menschen beteten zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Geist Gottes bewegte die Gläubigen dorthin, den Apostel dorthin, wo suchende Menschen nach dem Heil der Seele sich versammelten. Denn es stimmt auch dieses Wort in Jeremia 29, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Gott sah also, dass in Philippi suchende Seelen waren, Juden, die mehr auf das Wort Gottes achteten, nicht nur auf Mose, sondern auch auf die Verheißung der Propheten. Sie waren suchend nach dem Messias. Dann lasse ich mich von euch finden. Und genau zu dieser Stelle wurde der Apostel Paulus gesandt. Er ging an diesen Ort, wo suchende Menschen nach Heil der Seele waren, wo gebetet wurde. Denn in Philippi gab es neben dem ganzen Götzendienst auch eine kleine jüdische Gemeinde, die allerdings keine eigene Synagoge hatte. Darum versammelten sie sich am Wasser, gingen dorthin, hatten einen Ort des Gebetes. Sie suchten sich einen Platz, wo sie ungestört den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anbeten konnten. Und weil das Evangelium vornehmlich den Juden Zustand, so hat es Paulus später ja auch geschrieben, nicht? Zuerst den Juden und dann auch den Heiden, vornehmlich den Juden, weil sie ja bereits schon ein Volk des Dienstes waren und gearbeitet haben für die Nationen. Sie haben gelitten für die Nationen. Sie wurden ja in die Knechtschaft geschickt nach Ägypten, um dort zubereitet zu werden, um den Nationen die guten Gebote zu bringen. Sich selbst natürlich auch, aber auch den Nationen. Heute haben die Nationen, besonders die demokratischen, haben als Grundlage die 10 Gebote. Ja, wie sind die denn dazu gekommen? Ja, durch das Volk Israel, weil die das im Sinai bekommen haben. Ja, die Rechtsprechung fußt darauf, wenn man sie wahrnehmen will. Israel hat gearbeitet und deswegen nannte Gott auch Israel seinen Diener. Und das Evangelium stand ihnen zuerst zu. Und deswegen ging Paulus immer wieder in die Synagogen zuerst und somit also auch an diesen Ort am Schabbat, wo sich die Beter versammelten. Wir lernen davon, dass Gott immer nach den suchenden Menschen Ausschau hält und dass suchende Menschen immer einen Platz des Gebetes haben. Auch wir, denke ich mal so, jedenfalls mir geht es auch so und vielen Christen haben einen bestimmten Platz des Gebetes, auch wenn wir überall beten können. Aber ich persönlich fühle mich in dem Raum, wo ich mich vorbereite, am wohlsten. Und wenn ich bete und auf die Knie gehe, dann gehe ich immer am selben Stuhl auf die Knie. Ich habe da noch einen anderen Stuhl, aber das ist der Platz, wo ich dann ganz vor Gott sein kann und reden kann mit ihm. Und da fühle ich mich am wohlsten. Ein Ort des Gebetes, einen festen Ort, wo ich ungestört bin. Und so suchen viele, die die Nähe Gottes hören wollen und erleben wollen, immer einen solchen ungestörten Platz auf. Manche gehen ja in ein Kirchengebäude und wenn keiner drin ist, setzen sich da irgendwo hin und immer wieder dort beten sie. Ist gut, nicht? Andere haben einen Platz, so wie ich das von mir eben gesagt habe, in der Wohnung. Andere wieder suchen einen besonderen anderen Platz auf, so wie hier die jüdische Gemeinde am Wasser. Immer derselbe Platz. Dort reden sie mit Gott. Wo man den Herrn im Geist und in der Wahrheit anbeten kann und dann neue Kräfte für den Alltag sammeln kann. Ja? Um auch den Alltagsanforderungen gerecht zu werden und die Anfechtungen siegreich zu überwinden. Deswegen gehen wir immer wieder an den Platz des Gebetes. Wir brauchen die Offenbarung des Herrn. Und hier stimmt auch das Wort Jesu überein, dass er ja einlädt und bittet. So wird euch gegeben. Bittet. Und suchet, so werdet ihr finden. Klopft doch an, es wird euch aufgetan. Martin Luther hatte ja einmal eine Korrespondenz mit seinem Freund und Helfer Melanchthon. Melanchthon war manchmal ein bisschen zart beseitet. Und er nahm sich alles zu Herzen. Und er hatte so viele Sorgen und Nöte und klagte darüber, sein Herz sei so schwer. Und dann schrieb Luther ihm und sagte, nein, nein, es ist doch nicht die Größe der Sorgen und der Gefahr, die uns eigentlich zu schaffen macht, sondern es ist die Größe unseres Unglaubens. Er wollte sagen, geh an den Ort des Gebetes, wir sind doch auf der Seite des Siegers. Was trägst du dir die Lasten damit herum? Leg sie doch mal einfach ab. Er hätte also sagen können, du brauchst einen festen Platz zum ausdauernden Gebet, wo du im Glauben alle göttlichen Verheißungen einnehmen kannst. Ich frage mich dann auch immer wieder, nutze ich diesen Platz des Gebetes? Ich habe hier ein kurzes Schreiben bekommen von den Boten. Die kennt ihr vielleicht noch, die christliche Bühne, die Boten. Ja, die waren ja auch mal hier in Berlin. Die Deborah Dentler, eine sehr begabte Schauspielerin, schreibt dann ab und zu mal ein kleines Wort. Und sie hat jetzt erinnert an einen Liederdichter und Schriftsteller, Johann Caspar Lafater. Der Lafater war in Zürich zu Hause, ein geistvoller Prediger, also wir haben auch einen Text hier bei uns im Liederbuch, ja, und ein berühmter Schriftsteller. Und er war im Kirchenrat und Pfarrer in St. Peter in Zürich. Bei der Einnahme der Stadt durch die Franzosen 1799 wurde er verwundet, dann starb er nach qualvollen Monaten an den Folgen der Verletzungen. Aber dieser Mann, der hat Lieder gedichtet mit vielen Versen. Und er hat ein Danklied zum Beispiel gedichtet, Dank, bester Vater, will ich singen, dank dir, der mir nur Gutes gibt. Mit aller Kraft vor allen Dingen sei du gelobt und geliebt. Du hast mir Dach und Kleid beschert, was fehlte, Vater, jemals mir. Hast du mich nicht bis jetzt ernährt, von ganzem Herzen danke ich dir. Und dann schreibt sie dazu, das Danklied von Lafater fand sie in einer uralten digitalisierten Schrift im Internet. Und das war aus dem Jahr 1771. Man staunt, wie viele Verse seine Gedichte haben. Und dann kommt die Frage, hatten früher die Menschen mehr Zeit und Mußestunden als wir heute? Oder ging es ihm einfach so wie Hermann Betzel, wer anfängt, Gott zu danken, findet immer mehr Grund, Gott zu danken? Wie war denn das? Vielleicht wohl beides. Denn viele Lieder in diesem Buch haben mehr als 20 Verse. Man hatte Zeit. Im Zeitalter der SMS und E-Mails, die wir oft nur noch im Telegram-Stil schreiben, kann man sich das kaum mehr vorstellen. Ist uns womöglich etwas Wertvolles verloren gegangen? Zeit und Ruhe, sich über etwas Gedanken zu machen? Und wie sagt mein Bruder, also der Daniel ist der Bruder, nicht Erich, das war der Vater, Erich Dendler. Der Bruder sagt in einem Text in der Szene vom Totschlag der Zeit, früher hatte man Zeit, heute hat man eine Uhr. Tja, das ist so ungefähr. Aber wir sehen auch damals in Philippi, die Leute hatten Zeit. Sie gingen zum Gebet. Das war das Wichtigste, und zwar, weil sie die Begegnung mit Gott suchten. Nicht so nebenbei, sondern sie nahmen sich Zeit. Und Paulus und Silas gingen auch zu diesem Ort. Und dort fanden sie eine gottesfürchtige Frau. Hier bewegte Gottes Geist diese Frau Lydia. Der Herr sah in ihr Herz, in das Herz der Frau aus Thyatira. Man muss sich das mal vorstellen. An diesem Ort kam ja der Apostel mit seinen Leuten auch vorbei. Dort, nicht? Da hätte sie das ja auch schon längst erleben können. Nein, er hat sie extra dahin geschickt. Er hat gesehen, das ist eine Frau mit einem offenen Herzen. Die schicke ich mal voraus. Denn die wird die erste Missionarin und später ihr Haus, das ist eine Missionsfamilie. Die kann ich gebrauchen. Der Herr hätte ja auch einen Mann dahin schicken können. Aber meistens sind es dann die Frauen. Und ich komme noch drauf zurück, warum das so ist, ja? Und der Herr öffnete ihr das Herz, dass sie das Evangelium verstand. Der Messias ist ja gekommen. Sie kam ja als die Frau, die Purpur verkaufte. Sie war Purpurkrämerin, denn Thyatira war eine Stadt der Purpurindustrie. Aber sie war ständig, auch bei ihrer Arbeit, immer damit beschäftigt, was sagt uns Gott? Die Arbeit war nie das Wichtigste. Das ist eine Begleiterscheinung, es gehört zu unserem Leben. Aber es ist nicht Gott. Was sagt Gott? Was sagt der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Ich möchte das gerne hören. Und sie wurde sozusagen ein Brückenkopf von Asien zu Europa, ein menschlicher Brückenkopf, den Gott einsetzte, damit das Evangelium in Europa Fuß fasste. Paulus kannte sie nicht, aber der Herr kannte sie. Und das soll auch uns so wichtig sein. Wir kennen die Leute nicht, denen wir begegnen sollen, aber der Herr kennt sie. Wir wollen manchmal den Menschen begegnen, die wir kennen. Die sind uns am wichtigsten. Aber in dem Falle waren die, die Paulus kannte, nicht die wichtigsten, sondern die der Herr kannte. Das ist mir auch so wichtig geworden, persönlich, dass wir nicht immer nur auf diese fixiert sind, die uns so vor Augen stehen. Der Herr hat ganz andere Leute, denen wir begegnen sollen, die er kennt und die wir dann auch kennenlernen. Wäre also der Apostel Paulus dem Ruf nach Mazedonien nicht gefolgt, hätte er die Segensführungen an dieser gottesfürchtigen Frau Lydia nicht erfahren und auch nicht den Grundstein dort mitlegen dürfen zu der ersten Gemeinde in Europa. Gott hat sich dies so ersehen. Lydia kam ja aus Thyatira, wie ich schon sagte, und brachte ihre Waren mit, um sie in Philippi, wo es ja eine gute Handelszone gab, weil es eine Freistadt war, zu verkaufen. Auch das ist ja nicht von ungefähr. Ja, vielleicht hatte sie die Gedanken, auch gute Geschäfte zu machen. Aber Gott hat das so gelenkt. Die Geschäfte machst du da nicht nur um der Geschäfte willen, sondern weil ich dir begegnen will und weil du dort einen Akzent des Glaubens setzen darfst. Sie wurde gleichsam aus Kleinasien ausgesandt, ohne ihr Wissen, nach Mazedonien. um dort vom Herrn gebraucht zu werden. Auch so kann es uns manchmal gehen. Wir werden an Orte hingesandt und wissen eigentlich gar nicht, warum. Wir sehen nur vordergründig auch schönes Wetter dort. Ja, da kann man ja vielleicht mal bleiben. Aber vielleicht kann man auch ein Geschäft dort abwickeln. Und dabei will der Herr uns an diesem Ort gebrauchen. Wir sehen, wie unser Herr alles vorbereitet hat und vorordnet, damit auch das entsteht, was später Paulus im Brief an die Epheser schrieb, Kapitel 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen uns Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln, also nicht in irgendwelchen Werken. So eng ist das. Jesus Christus teilt nie. Er lässt sich nie die Ehre nehmen. Er sagt, ich arbeite nicht mit dir, sondern du arbeitest mit mir. So eng ist das. Ich gehe nicht auf deinen Wegen mit dir, sondern du musst mit mir auf meinen Wegen gehen. Und das bedeutet Segen. Das bedeutet Freude, was dann der Herr tut. Auch das Wort aus dem Lukas-Evangelium wird hier deutlich, in Lukas 17, Vers 10, wo der Herr sagt, und er sagt das im Gleichnis so zu den Jüngern, damit sie nicht zu selbstständig werden, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, dann sprecht, was sind wir? Unnütze Knechte. Also das ist ja ein starkes Wort, unnütz. Ja. Ich bin ein unnützer Knecht. Ja, warum? Ich habe nur getan, was man mir aufgetragen hat. Ich habe gar nichts Eigenes machen können. Unnützer Knecht. Nicht in diesem Beispiel wird ja gesagt, da kommt der Knecht dann vom Acker nach Hause. Ja, glaubst du denn? Dann sagt der Herr, nun setz dich mal hin, ich gebe dir was zu essen. Nö, dann musst du erst mal dem dienen. Und wenn er satt ist, dann kannst du auch was essen. Und wenn du alles gemacht hast, dann sage, ich bin ein unnützer Knecht. Ich habe nur getan, was der Herr mir gesagt hat. Anderes habe ich nicht tun wollen und nicht tun können, wäre Unsinn gewesen. Und das, was du uns aufgetragen hast, da sind wir dir schuldig gewesen, das zu tun. Du hast es gesagt, wir müssten es tun. Also wir merken auch hier diese Engigkeit, auch in der Apostelgeschichte, der Führung der Apostel. Die durften nicht frei handeln. Und auch wir dürfen nicht frei handeln, wenn es um das Reich Gottes geht. Wir können frei handeln, ob wir jetzt einen Apfel oder zwei Äpfel essen. Wir haben viele Dinge im Alltagsgeschehen, wo wir frei entscheiden können. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, haben wir keine Freiheit mehr. Sondern wir müssen uns der Freiheit in Christus anschließen. Er hat das Sagen. Und ich bin ein unnützer Knecht. Ich tue nur, was er sagt. Das soll ich mir immer wieder vor Augen halten. Ich bin nicht der Große, er ist der Große. Ich bin der Knecht, der Kleine. Wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. So sollen wir reden. Noch ein Punkt, der Herr tat das Herz auf. Also auch die Lydia war nicht so klug und schlau und sagte, oh, das habe ich jetzt studiert, das kann ich jetzt. Wäre nicht gegangen. Auch hier muss der Herr das Herz auftun. Auch unser persönliches Verständnis über das Wort Gottes können wir nicht erlernen. Das kann nur geschehen, indem der Herr uns das Herz auftut. Wenn unser Verstand es lernen will, lernt er immer was Falsches. Er kriegt nicht mit, was Gott tut. Unser Verstand kann nur mitkriegen, was die Menschen tun. Aber was Gott tut, können wir nicht denken, nicht? Im Jesaja, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, kriegt ihr gar nicht mit. Deswegen, ich muss euch das Herz auftun. Jesus selbst tat der Lydia das Herz auf, damit sie den weiteren Weg versteht. Der Messias ist gekommen. Und sie konnte dann plötzlich verstehen, was durch den Heiligen Geist der Apostel Paulus sagen und bezeugte, sagen konnte. Es ist doch so, in manchen Evangelisationen, da können ja tausende Leute kommen. Wie kommt es, dass die meisten überhaupt gar nicht verstehen, worum es dort geht? Ach, der hat schön gesprochen, ja, der sah auch gut aus, ja. Und dann gehen sie wieder nach Hause. Das haben wir alles auch erlebt bei den Evangelisationen mit Billy Graham. Da kam, der Aufruf kommt nach vorne. Ja, die wollten nur mal von nahen gucken, wie der aussieht. Die haben nicht verstanden, worum es ging. Gott muss das Herz auftun. Und wo der Heilige Geist das Herz nicht auftun kann, weil der Mensch nicht Gott sucht, vernimmt er nichts. So wie Paulus im Korintherbrief schreibt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm sogar eine Torheit. Was? Das soll ich annehmen? Er vernimmt nichts. Aber die suchenden Menschen, da öffnet der Herr selber das Herz. Also nicht unsere Evangelisationsbemühungen öffnen das Herz der Menschen. Wenn Paulus dort gewesen ist, an diesem, in der offenen Synagoge, waren es nicht seine Worte, die das Herz öffneten, sondern der Herr öffnete das Herz, damit die Worte verstanden werden. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist, er wirkt dort, wo Menschen eine Begegnung suchen von ganzem Herzen mit dem lebendigen Gott. Und der Heilige Geist wirkt dort, wo er uns als Boten hinsenden kann und hinsendet. Wo er uns Auftrag gibt und der Auftrag in seinem Geiste durchgeführt werden soll. Paulus predigte und der Geist bestätigte diese Worte. Lydia wurde von der Freude über diese Offenbarung Jesu, des Messias, so erfüllt. Sie ließ sich mit ihrem ganzen Haus taufen. Das war eine Reaktion, ja, dass sie das überhaupt so annehmen konnte. Mit dem ganzen Haus ließ sie sich taufen. Sie stellte sich öffentlich in dieser Stadt Philippi, wo Götzendienst betrieben wurde, mit ihrer Familie auf die Seite Jesu Christi. Das ist eine gewaltige Tat. Das konnte kein Apostel, kein Missionar so bewerkstelligen. Das konnte nur Gott. Dass dieser Mut in dieser Götzenstadt, sich zu Jesus zu bekennen, dass dieser Mut geschenkt war. Ihr Herz und ihr Haus wurde voller Freude. Neu durch Jesus Christus, den Erlöser. Und dann kam diese Reaktion in ihr auf. Wenn das so ist, will ich mit denen, die genauso geführt sind, Gemeinschaft haben. Sie hat nicht vorher Gemeinschaft so mit Christen oder so gesucht, sondern der Wunsch, wir wollen unseren Herrn in unserer Mitte ehren. Der wurde immer größer. Und sie sagte dann zu dem Apostel und seinen Begleitern, wenn ihr jetzt nun seht und wirklich glaubt, dass ich Jesus aufgenommen habe, dann müsst ihr in mein Haus kommen. Ja, dann müsst ihr einfach da reinkommen und bei uns bleiben. Und sie nötigte diese. Jetzt kommt, wir sind doch eine neue Familie. Es geht doch um Jesus in unserer Mitte. Darum treffen wir uns. Darum wollen wir zusammen leben. Der Glaube an Jesus Christus sucht immer Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und öffnet das Haus für suchende Seelen. Wir lesen ja oder lasen in der Apostelgeschichte gleich am Anfang nach Pfingsten, dass genau dies auch geschah unter den Gläubigen. Die separierten sich nicht und jeder machte so seins. Nein, nein, da heißt es ja an in der Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Also es war ja nicht so, dass man gesagt hat, ihr müsst jetzt die Gemeinschaft haben. Die wollten sie haben, weil die Lehre Christi da war, weil Jesus da war. Sie blieben beständig im Brotbrechen und im Gebet, denn sie waren plötzlich eines Geistes geworden. Und das ist auch bis zum heutigen Tag ein großes Verlangen der Gläubigen, die den Heiligen Geist empfangen haben. Sie treffen sich nicht als Menschen in erster Linie. Das kann man auch ohne Jesus. Ja, da gibt es ein paar nette Leute, mit denen kann man sie treffen, ja. die reden auch ganz vernünftig, nicht? Die erkennen sogar an, was ich so sage. Dazu brauche ich nicht Jesus. Diese Leute trafen sich wegen Jesus Christus. Und das gab eine Freude unter ihnen. Sie nötigte sie und sagt, ihr müsst jetzt zu mir kommen, denn wir sind ja eine Familie. Kinder Gottes wollen nicht mehr für sich leben und allein bleiben, sondern in Liebe mit den Glaubensgeschwistern zusammen dem Herrn dienen. Wenn Lydia auch andere in der Welt kannte, sie hatte ja viele Geschäftsfreunde, sie war ja eigentlich nicht allein. Und wenn Menschen auch äußerlich gesehen, das erlebe ich ja auch immer wieder, sei es manchmal in der Verwandtschaft mit Menschen, die Jesus noch nicht haben, da ist man ja auch nicht allein. Man trifft sich mit denen, man redet und doch ist man allein. Da ist gar keine Brücke. Und sie war eigentlich äußerlich gesehen auch nicht allein. Geschäftstüchtige Frau. Aber jetzt war die echte Verbindung da. Weil allein durch den Geist Gottes wird eine Öffnung der wahren Verbindung in den Gläubigen geschaffen. So, dass das wirklich nicht nur eine äußere Verbindung ist, sondern eine innere Verbindung. Und das kennt die Welt nicht. Das kann nur der Geist Gottes machen. Er macht glücklich und froh und nur er vereint. Das andere ist Verein, aber nicht vereint. Ja, vereint, das heißt ja zusammenfügen. So wie es auch von einer Ehe heißt, wo zwei zusammenkommen, sind sie eins. Da ist nicht mehr zwei. Deswegen kann ja nicht der eine ohne den anderen da extra was machen. Nicht? Das ist ja eins. Das ist wie so siamesische Zwillinge. Wenn der eine da ist, geht der andere auch dahin. Nicht? Und wieder da. Sie sind eins. Das ist was ganz Neues. Und das schafft nur der Geist Gottes, dieses Einssein. Selbst wenn ein Christ, wiedergeborener Christ, aus Gründen der Verfolgung oder Not oder irgendwie äußerlich allein bleibt, ist er doch innerlich nicht mehr allein. Ja, er hat viele Glaubensgeschwister zur Seite. Gott schafft diesen Freiraum im Herzen. Hier erfüllte sich auch das Wort Jesu, was er an seine Jünger gab, als Paulus und seine Begleiter das Haus der Lydia nun betraten und einkehrten. Wenn ihr in eine Stadt kommt, erkundigt euch, ob jemand darin sei, der es wert ist, bei demselben bleibt, bis ihr von dannen zieht. Genau das Wort war jetzt in Philippi dran. Da ist eine Frau, die ist es wert und da bleiben wir. Lydia war durch die Gemeinschaft mit ihrem neuen Herrn, Jesus Christus, wertvoll geworden und wertgeachtet, dass sie ihr Haus öffnen durfte für die Glaubensgeschwister. Durfte, ja. Das meint der Apostel Petrus, wenn er dann später schrieb in seinem Brief, seid gastfrei, untereinander, ohne Murren, dient einander. Das ist die neue Verbindlichkeit. Das Feuer des Geistes Gottes war also in Europa eingekehrt und entzündet worden und nahm seinen weiteren Lauf durch ganz Griechenland, so dass sich viele Heiden bekehrten. Auch den Brief, in dem Brief an die Gemeinde zu Philippi, den später Paulus schrieb, da machte er das deutlich und sagte, von Anfang an war ich mit euch verbunden und ich freue mich über euch, dass ihr in diesem Glauben geblieben seid. Ich lese mal zwei Verse. Philipper 1, Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Und Vers 5, für die Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Dafür danke ich. Ja, die geistliche Führung kann ja nur in denen geschehen, die den Heiligen Geist empfangen haben. Und hier komme ich zu dem, was ich vorhin so kurz angetönt habe, zum Schluss. Es war wieder mal eine Frau, die gebraucht werden konnte. Warum? Gott hätte ja auch einen Mann gebrauchen können. Aber die Männer haben es oft schwer mit ihrem Verstand. Bis der Verstand überwunden ist, ist so viel Zeit ins Land gegangen. Deswegen war es ja auch Maria Magdalena, der eben Jesus nach der Auferstehung zuerst erschien. Und was haben die Jünger gesagt? Nö, das sind ja Märchen. Können wir nicht denken. Und wenn wir es nicht denken können, kann es gar nicht so wahr sein. Ja, deswegen kam die Lydia hier ran. Und Paulus hat dann später auch in 2. Korinther 10, Vers 5 gesagt, wir müssen alle Vernunft gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Das heißt, damit der Vernunft, da kommt er nicht weit. Gehorsam Christi ist besser. Und die Frauen sind manchmal dort leichter einzufügen. Deswegen wurde die Lydia erwählt und nicht ein Mann. Ja, und die Männer haben sich natürlich dann auch eingereiht und wurden dann auch weiter gebraucht. Aber eben wie Maria Magdalena auch Vorreiterin sein musste und hat verkündigt, der Herr ist auferstanden. Ja, und später haben natürlich die Männer das auch geglaubt. Ja, auch wenn sie es nicht gleich denken konnten. Und Thomas hat es ja besonders schwer. Er sagt, nee, das muss ich anfassen. Ja, obwohl er ja 3 Jahre mit Jesus unterwegs war und hat es immer gehört. Dann sagt er, nö, also muss ich denken. Ja, nichts anzufassen kann ich auch nicht denken. Das kann nicht wahr sein. Nicht? Bis Jesus kam und sagt, na komm, jetzt fass mich an. Oh, ja, da habe ich aber was falsch gemacht. Da habe ich zu viel gedacht. Ich hätte doch gleich glauben sollen. Selig bist du, wenn du nicht siehst und doch glaubst. Nicht? Und deswegen, diese gesegnete Frau Lydia konnte gebraucht werden als Brückenkopf von Asien nach Europa, um das Evangelium dort Fuß fassen zu lassen. Ja, sie hat sich ja mit ihrem ganzen Haus bekehrt. Es war also sozusagen die erste missionarische Familie, die dann ihr Haus für suchende Leute öffnete. Gott sucht immer, und das lernen wir, immer das glaubende und vertrauende Herz, nicht den Verstand. Das glaubende und ihm vertrauende Herz. Denn Gott redet Dinge, die wir nicht denken können, aber die wir im Glauben, im Herzen aufnehmen können. Und das möge der Herr uns auch schenken, wieder aufs Neue und immer wieder, dass wir das daraus gelernt haben und dass wir ihm glauben und vertrauen, ohne es verstehen zu müssen. Amen.